ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir schauen gleich auf den neuesten Angriff des russischen Militärs in der vergangenen Nacht auf Städte in der Ukraine mit Raketen und Drohnen. Unsere Korrespondentin Andrea Bär erklärt auch die perfide Taktik Russlands, zwischen den Angriffen auf dasselbe Ziel eine Pause zu machen. Außerdem, die Ukraine hat russische Darstellungen über einen Durchbruch in der Stadt Chasiv Yar zurückgewiesen. Und das israelische Militär hat eine in den Gazastreifen verschleppte Geisel tot geborgen. Wer war der Mann? Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 6. April um 16 Uhr. Das russische Militär hat in der vergangenen Nacht wieder Städte in der Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Charkiw sind nach offiziellen Angaben mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen, 11 weitere sind verletzt worden. Auch in Saporischschja hatte es schon davor Tote und Verletzte gegeben. Aus Kiew, Andrea Bär.
In der Nacht zum Samstag hat Russland erneut ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden 3 von 6 Raketen und 28 von mehr als 30 Shahed-Drohnen abgefangen. In Charkiw kamen mindestens 6 Menschen ums Leben und 11 wurden verletzt. Das teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Zudem seien 9 Wohnhäuser getroffen worden, sowie ein Kindergarten, eine Tankstelle, ein Café, Verwaltungsgebäude und mehrere Autos und Lastwagen. Das erklärte die regionale Militärverwaltung. Am späten Freitagabend ließ Moskau auch die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes wieder mit Raketen angreifen. Die regionale Militärverwaltung gab an, mindestens 4 Menschen seien getötet und 25 verletzt worden. Die nationale Polizei erklärte, Russland habe wieder 2-mal kurz hintereinander angegriffen, sodass auch Retter und Journalisten verletzt wurden. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Saporischschja wurden fast 30 Wohnhäuser sowie Apotheken und Lebensmittelläden beschädigt. Unterdessen erklärte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR auf seiner Webseite, dass im südrussischen Gebiet Rostow eine Ölpipeline gesprengt worden sei. Infolge seien Pumpen beschädigt und russische Tanker im Hafen der Stadt Azov könnten nicht mehr beladen werden. Der ukrainische Militärgeheimdienst bezeichnete die Pipeline als militärisches Objekt Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die Ukraine hat russische Darstellungen über einen Durchbruch an einem wichtigen Frontabschnitt im Osten des Landes zurückgewiesen. Oberbefehlshaber Sirski gibt im Kurznachrichtendienst Telegram an, dass die Stadt Chasiv Yar gehalten wird. Er schreibt, dass alle feindlichen Versuche, in die Stadt einzudringen, gescheitert sind. Russische Regierungsvertreter hatten gestern laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA mitgeteilt, dass russische Soldaten bereits in die Randbezirke der festungsartig ausgebauten Stadt eingedrungen sind. Der Verlust von Chasiv Yar wäre ein schwerer Schlag für die ukrainische Armee. Die russischen Truppen rücken seit Wochen in der Ostukraine langsam, aber stetig vor. Letzten Donnerstag hatte der Bürgermeister der Stadt, Chaus, erklärt, dass die Lage seit Beginn der russischen Invasion noch nie so schwierig war. Die ukrainische Regierung beklagt seit Wochen, dass ihr Artilleriegranaten fehlen, um russische Vorstöße wirksam zu stoppen. Eine zentrale Rolle für den Nachschub spielen die Hilfen aus den USA. Allerdings werden die von der US-Regierung gebilligten Rüstungslieferungen im Kongress von den oppositionellen Republikanern immer noch blockiert. Er ist Profi beim FC Arsenal, der ukrainische Fußballspieler Oleksandr Sinchenko. Im Fall einer Einberufung ist er bereit, in seinem Heimatland der Ukraine zu kämpfen. Ich denke, es ist eine klare Antwort, ich würde gehen. Das hat er in der BBC-Sendung Newsnight gesagt. Hintergrund ist, dass der ukrainische Präsident Selenskyj letzten Dienstag ein Gesetz unterzeichnet hat, welches das Alter für die Einberufung zum Kampfeinsatz von 27 auf 25 Jahre senkt. Nach mehr als 2 Jahren Krieg verzeichnet das ukrainische Militär massive Verluste. Genaue Zahlen werden nicht veröffentlicht. Anders als zu Beginn der russischen Invasion melden sich aber kaum noch Freiwillige für den Dienst an der Front. Seit Monaten wird deshalb über weitere Einberufungen diskutiert. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Eine israelische Geisel soll in Gefangenschaft in Gaza getötet worden sein, diesmal von der Terrorgruppe Islamischer Dschihad. Gestern ist außerdem bekannt geworden, dass eine weitere Geisel, die 68-jährige Efrat Katz, am 7. Oktober bei ihrer Entführung versehentlich durch den Beschuss eines Kampfhubschraubers der israelischen Armee ums Leben kam. Einzelheiten von Bettina Meyer in Tel Aviv.
Elat Katsir hat als Bauer und Friedensaktivist im Kibbutz Nir-Oz gearbeitet. Am 7. Oktober verschleppten Terroristen ihn und seine Mutter nach Gaza, töteten seinen Vater. Die israelische Armee hat nun die Leiche von Elat Katsir in der Stadt Han Yunis im südlichen Gazastreifen geborgen, heißt es in einem Statement des Militärs. Er sei in Gefangenschaft vom islamischen Dschihad ermordet worden, heißt es weiter. Geheimdienstinformationen hätten die Soldaten zum Fundort der Leiche geführt. Noch in der Nacht wurde der Körper nach Israel gebracht und forensisch untersucht. Die Armee informierte anschließend die Angehörigen, darunter die Schwester des Getöteten. Es ist die Aufgabe unseres Landes, alle Geiseln nach Hause zu bringen, schreibt die israelische Armee. Wir geben nicht auf, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Katsirs Schwester, Karmit Belati Katsir, klagte auf Facebook die Netanyahu-Regierung an. Mein Bruder wurde aus seinem Zuhause in Nir-Oz lebend entführt, in Gefangenschaft zweimal fotografiert. Er hätte gerettet werden können, wenn es zu dieser Zeit eine Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln gegeben hätte. Die Führung unseres Landes ist feige und politisch motiviert, deshalb ist es nicht passiert. Israels ehemaliger Premier und Oppositionsführer Yair Lapid drückte der Familie sein Beileid aus und schloss sich der Kritik der Schwester an der Regierung an. Jeder Israeli sollte diesen Text lesen, so Lapid auf Facebook. Am Abend zuvor hatte das Militär den Tod einer weiteren Geisel bekannt gegeben. Die 68-jährige Efrat Katz sei am 7. Oktober höchstwahrscheinlich durch den Beschuss eines israelischen Kampfhubschraubers, der auf das Fahrzeug der Entführer zielte, ums Leben gekommen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Noch immer werden mehr als 130 Geiseln in Gaza vermutet.
Seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 ist der letzte Freitag im Ramadan Al-Quds-Tag. Der damalige Revolutionsführer Khomeini hat ihn eingeführt. Al-Quds heißt Jerusalem. Der Name ist abgeleitet vom Wort für heilig sein. Heilig ist Muslimen vor allem die Al-Aqsa-Moschee in Ost-Jerusalem. Dieses Jahr hat der Al-Quds-Tag im Iran besondere Aufmerksamkeit erfahren, denn wenige Tage davor waren 7 Iraner bei einem mutmaßlich israelischen Raketenangriff in Damaskus getötet worden. Seitdem ist die Rede von Vergeltung. Die Spannungen zwischen dem Iran und seinem erklärten Erzfeind Israel steuern auf einen neuen Höhepunkt zu. Uwe Lüb berichtet.
Teheran am Vormittag des Al-Quds-Tags. Menschen strömen zur Großdemonstration. Nach Schätzungen sind es am Ende einige 10.000. An der Wegstrecke ist aus großen Lautsprechern Musik zu hören. Verschleierte Frauen stehen auf kleinen Bühnen, bewegen sich rhythmisch zu Musik und singen mit. Wir kommen, um euch zu helfen, in Palästina, Jemen und im Libanon. Auf den Straßen verteilen Helfer Flaggen mit Aufschriften wie Für die Hisbollah, für die Hamas und Al-Quds, Jerusalem, gehört uns. Auf Transparenten steht Food for Gaza, Lebensmittel für Gaza und Der Gott Palästinas ist größer als der Teufel Israels. Die meisten Menschen kommen mit der U-Bahn. Sie ist aus Anlass des Al-Quds-Tages kostenlos. Die U-Bahnhöfe sind überfüllt. Immer wieder bilden sich schon hier Sprechchöre. Tod Israel, Tod England, Tod den USA, rufen sie. Im ganzen Iran waren mehr als 2000 Al-Quds-Märsche geplant. Sie sind in der Regel staatlich organisiert. Vor allem regimetreue Iranerinnen und Iraner sind dabei. Beobachter vor Ort berichten, es seien besonders viele öffentlich Bedienstete und ihre Familien darunter. Nach dem mutmaßlich israelischen Raketenangriff am 1. April auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus ist ihr Zorn groß. 7 Iraner wurden durch den Angriff getötet, darunter 2 hochrangige Kommandeure der sogenannten iranischen Revolutionsgarde. Am Al-Quds-Tag sollten sie nun in Teheran beigesetzt werden. Der Chef der Revolutionsgarde, Hussein Salami, sagte vor einer Menschenmenge: Wir warnen, kein Akt eines Feindes gegen die heilige Islamische Republik Iran wird unbeantwortet bleiben. Ob und wie Iran auf den Raketenangriff in Syriens Hauptstadt Damaskus reagieren wird, ist weiter unklar. Auch das geistliche Oberhaupt des Iran, Ali Khamenei, ist noch nicht konkret geworden. Vor ranghohen Kommandeuren der Revolutionsgarde und Politikern sagte er einen Tag vor dem Al-Quds-Tag über Israel und dessen angebliche Niederlage im Gazastreifen: Ihre Niederlage wird sich definitiv fortsetzen. Und Ihr jüngster verzweifelter Versuch in Syrien. Natürlich werden Sie Ihre Strafe bekommen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat seinerseits dem Iran gedroht. Er sagte in Tel Aviv, wer Israel schade oder schaden wolle, dem werde Israel schaden.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein hat vor einem Waffenembargo gegen Israel gewarnt. Er plädiert dafür, dass Deutschland weiter Waffen an Israel liefert. Das hat er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hatte angesichts zehntausender Toter infolge des Gazakrieges ein Ende von Waffenlieferungen an Israel gefordert. Der Rat hält das für notwendig, um weitere Verletzungen von internationalem humanitärem Recht und Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, heißt es in einer Resolution. Deutschland hat gegen diesen Text gestimmt. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.